der kleinen Propheten. Die kleinen Propheten, den ersten Hosea, haben wir nicht durchgehend zur Kenntnis genommen, sondern nur Hauptstücke herausgegriffen. Und so gedenken wir weiterzufahren, dass wir an jedem Abend einen der kleinen Propheten beachten dürfen. Hosea, erinnern wir uns, beginnt in der eigenartigen Weise, sofort bekommt der Prophet Hosea gleich Josua gleich Jesus, haben wir gelernt. Ganz klar. Und haben das Unverständliche des Auftrages Gottes, dass dieser Prophet sich ein Hurenweib nimmt und Hurenkinder zeugt, verstehen lernen, dass es um nichts Geringeres geht, als die Stellung Gottes in Christo Jesu mit der abtrünnigen Tochter Zion, Jerusalem, Israel. Wir haben gehört und gesehen, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt, die geliebte Stadt an anderer Stelle. Und im ganzen Propheten Hosea wiederholt sich diese Klage Gottes. Und so der Wunderbare, der durch Hosea oder dessen Schatten Hosea ist, Jesus, hat sich dem Fleische nach eins gemacht mit dieser Abtrünnigen, zur Hure und dann zur Witwe geworden. Natürlich, wenn der Mann gestorben ist, dann ist sie Witwe. Ganz gewaltig haben wir gesehen. Und das Köstliche ist der letzte Vers im ganzen kleinen Propheten Hosea und die letzten Verse allgemein. Da heißt es, wer weise ist, der wird dieses verstehen. Anstatt sich zu ärgern und aufzuhalten, wie kann sich so etwas in die Bibel verirren? Wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, da haben wir das Doppelpaar Weisheit und Verstand am goldenen Leuchter. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Und jetzt kommt die Feststellung, denn die Wege Jehovas, die wir da nicht verstehen, weil wir so fromm sind und weiß was alles an Moral uns festgelegt haben, denn die Wege Jehovas sind gerade, bitteschön. Aber das versteht man erst, wenn wir in der Weisheit Gottes durch Jesus Christus die Klarheit bekommen, dann ist die Sache umso anbetungswürdiger und wunderbarer, als man es vorerst als Stein des Anstoßes vor seine Füße gesetzt sieht. Wer verständig ist, der wird es erkennen, denn die Wege Jehovas sind gerade. Und die Gerechten werden darauf wandeln. Das ist der gerade Weg, haben wir letztes Mal gelernt, dass das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden ist. Dass ein Sünder vom Gesetz endgültig verurteilt, aufgrund dessen, was Gott in Christo mit der Verbindung Israel und Juda dem Fleische nach vollzogen hat, dass dem Gesetz Unmögliche möglich geworden ist, dass Gott den Gesetzlosen, den Gerechtfertigten, Gesetzlosen, Gottlosen von einem Augenblick zum anderen rechtfertigen kann. Römer 4. Prüfstein unseres Glaubens, und der nicht mit Werken umgeht, nicht wird mit Werken, sondern dem Gott glaubt, vertraut, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Das ist dem Gesetz vollständig unmöglich. Auch beinahe unmöglich, dass unsere Schwester aus Mexiko mal hier erscheint. Herzlich willkommen, Magdalene Meyer, Mexiko. Bravo. Ja? Ihr seid jetzt gerade um ein heikles Thema herumgekommen. Ja? Also ich gratuliere euch. Denn das würde man nicht verstehen, wenn man nicht vor 14 Tagen hier gewesen ist. Noch einmal nun, wer weise ist, der wird dieses verstehen. Zweitens, wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege Jehovas sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln. Wir wandeln in der Gerechtigkeit Gottes aufgrund dessen, was Gott in Christo verbunden mit Israel und Juda, dem Fleisch nach, vollbracht hat. Aber die Abtrünnigen aber werden darauf fallen. Das ist einmal ganz anders, als wir belehrt worden sind von Haus aus und von weiß was für ja, Lehrern. Die Verheißung für Israel von Vers 4 an, Kapitel 14, also der 6. Vers, ist so kostbar, wollen wir nochmal lesen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie willig lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewendet. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon. Hochaktuell. Der Libanon hat wunderbare Verheißungen. Für Israel jetzt. Seine Schösslinge sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum. Und sein Geruch wie der Libanon. Die unter seinen Schatten wohnenden sollen wiederum Getreide hervorbringen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein des Libanon ist. Ephraim wird sagen, was habe ich fortan mit den Götzen zu schaffen? Gott spricht, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ephraim spricht, ich bin wie eine grünende Zypresse. Zedern sind Darsteller von Königen, Königreichen, Zypressen von Priestern. Ich bin wie eine grünende Zypresse. Aus mir wird deine Frucht gefunden, spricht Gott. Und dann den Vers, den wir schon gelesen haben, und Abschied nehmen vom ersten Propheten, den wir vor 14 Tagen etwas näher ansehen durften, erinnern wir uns nur noch an die gewaltige zentrale Zeitangabe in Hosea. Letzte Verse 5 und erste Verse Kapitel 6. Wieder, denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein, 5,14, und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen, nämlich unter die Nationen, und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, nämlich an meinen Ort zurückkehren zum Vater. Das war vor 2000 Jahren. An meinen Ort zurückkehren, das gibt es nicht für immer und ewig in Bezug auf Israel, sondern bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In Israel gibt es zu büßen, warum? Solange sie unter Gesetz sind. Bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Das Angesicht Gottes ist Jesus Christus. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Also wenn große Bedrängnisse jetzt kommen,
dann wissen wir weshalb und können uns dankend freuen, auch wenn es verzweifelt aussehen würde oder wird. Dann spricht der Geist Christi in den ersten Versen von Kapitel 6 für die Söhne Israels heute, die nun das Angesicht Gottes suchen in ihrer Bedrängnis, die sprechen: Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren. Sie sind erleuchtet, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Und jetzt kommt die Zeitangabe. Er wird uns innerhalb zwei Tagen wiederbeleben, am dritten Tage uns aufrichten. Innerhalb zwei Tagen von wann ab? Seit Jesus da war. Ums Jahr 2000 sind zwei Tage Gottes abgelaufen, also innerhalb diesen 2000 Jahren, die jetzt am Ende angekommen sind, am äußersten Ende, haben wir erlebt, dass Gott sich an das Wort gehalten hat. Innerhalb zwei Tagen, wenn auch am Ende der zwei Tage, wird er uns wieder beleben. Israel steht wieder da. Und am dritten, der beginnt ums Jahr 2000, uns aufrichten. Da wird die zerfallene Hütte Davids aufgerichtet werden. Das heißt, Übergang zum tausendjährigen Reich. Ums Jahr 2000 und dann weiter, so wunderbar. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Jehova erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Denn, was lesen wir? Klagt Gott an einer Stelle: Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Also bitte, jetzt wissen auch wir, was es heißt, Erkenntnis Gottes zu kennen, zu besitzen, zu erkennen. So lasst uns Jehova erkennen, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Das darf der Staat Israel in den nächsten Jahren noch als Angeld für das tausendjährige Reich erleben. Jetzt kommt unser zweiter Prophet, der kleinen Joel. Joel. Joel, auf Deutsch, der Herr ist Gott, einfach Jahwe Gott, abgekürzt. Joel hat den Hauptauftrag, den Tag des Herrn auszurufen, zu verkündigen, zu beschreiben, in gewaltiger Vororientierung. Joel. Der Tag des Herrn, das heißt für uns, die zweiten dreieinhalb Jahre der letzten sieben Jahre der sogenannten 70. Jahrwoche. Und da haben wir schon nicht wenig hören dürfen, wie gewaltig diese sieben Jahre vor uns stehen. Joel. Wir beachten, wie im ersten Kapitel, gleich in Vers 15, nach Vorankündigungen, wir lesen: Ach, über den Tag, denn nahe ist der Tag Jehovas, und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Also der Tag des Herrn ist alles andere als unser Sonntag, nicht? Wie wir auch schon gelehrt worden sind und irre geführt worden sind. Ist genau das Gegenteil, denn die Schrift Gottes benutzt den Begriff Tag in gleicher Bewertung als Gericht. Als Gericht. Wir haben ja in der Schweiz den Begriff der Tagsatzung. Tag, der Tag des Herrn, das ist der Gerichtstag des Herrn vorerst. Und dann der Tag des Herrn, wenn das Gericht vorüber ist, dann kommt der Tag des Segens. Ach, über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn Jehovas. Und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Das ist die erste Orientierung. Jetzt kommt Kapitel 2. Stoßet in die Posaune auf Zion. Was heißt denn das? Posaune. Paulus schreibt, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege rüsten? Aha. Posaunen, Aufbruch der Lager und Auszug. Stoßet in die Posaune auf Zion und blaset Lärm auf meinem heiligen Berge. Beben sollen alle Bewohner des Landes. Das heißt, im Hebräischen gleichbedeutend wie Erde. Land, Land. Eretz, sowohl Israel in der Zentralbedeutung und dann Eretz auch die ganze Erde. Beben sollen alle Bewohner des Landes, der Erde, denn es kommt, was denn? Der Tag des Herrn, der Tag Jehovas. Denn er ist nahe. Aha. Also diese Bemerkung, denn er ist nahe, sagt uns vorerst, das was jetzt kommt, sind Geschehnisse unmittelbar vor den letzten 7 Jahren, noch genauer den letzten 3,5 Jahren. Also was vor dem Tag des Herrn kommt, geschieht in den ersten 3,5 Jahren oder in den Jahren noch vorher. Und gerade diese Jahre beginnen jetzt zu laufen. Das, was auf Libanon, im Libanon geschieht, ist der Auftakt zu allem Weiteren in dieser Art. Haben wir in den letzten Stunden gelernt. Und wissen, wenn diese Dinge anfangen geschehen, Auftakt anfangen zu geschehen, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Dann gilt ja für Israel, hebet eure Häupter, denn eure Erlösung nach, dann ist unsere Erlösung, was die Entrückung betrifft, noch näher. Noch näher. Denn er ist nahe, es wird da weiter beschrieben wie folgt, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, des Gewölks, der Wolkennacht, wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird. Ja, stimmt genau mit was überein? Ne? Beschreibung der großen Drangsal, wieder die 2. 3,5 Jahre, vorher nie so schlimm, nachher nie so schlimm. Das sind die Gerichtsheere Gottes, die, wenn Satan ja in den 2. 3,5 Jahren sich als Gott manifestiert hat und die Welt ihm zugefallen ist und ihm göttliche Verehrung gibt und er dann und dann in Israel die beiden Zeugen sind, die 144.000, mit einem Wort Hunderttausende von Christusgläubigen Söhnen Israels und Juden, dass er dann alle Nationen aufbietet militärisch, ja, denn jetzt gilt es, wenn er gegen diesen heiligen Bund in Jerusalem und in Israel mit den 144.000 und die beiden Zeugen Mose und Elia vorhanden sind mit ihren Vollmachten für Gerichte gegenüber den satanisierten Nationen auszuüben, dann muss er alles aufbieten. Und dann haben wir ja vor uns das, was wir in Hesekiel 38 und 39 finden. Und ich sehe es wieder identisch mit dem Stichwort Harmagedon. Harmagedon ist ja das Höchstmaß der wiedergöttlichen Militärsammlung Satans von allen irdischen Möglichkeiten, ja, wo dann eben der Herr kommt in großer Macht und Herrlichkeit und das Reich der Finsternis vernichtet. Und was da von Gottes Seite aufgeboten wird, haben wir begonnen zu lesen. Ein großes, mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird. Da sind wir stehen geblieben. Genau übereinstimmend, eine Zeit des Gerichtes und der Drangsal. Vorher war es nie so schlimm und nachher wird es nie mehr so schlimm sein. Nie mehr so furchtbar sein. Und jetzt Vers 3, vor ihm, das ist wieder vor dem Tag des Herrn, vor den zweiten dreieinhalb Jahren und gleichzeitig bevor in der Mitte der Woche der Antichrist militärisch in dem gesegneten Israel einbricht, die beiden Zeugen tötet, die 144.000 in Sicherheit gebracht werden müssen und der männliche Sohn entrückt werden muss vor dem Zugriff. Jetzt kommt wieder hier eine gewaltige, nicht nur Zeitangabe, sondern eine gewaltige Angabe, die uns sagt, bis an die zweiten dreieinhalb Jahre heran, also bis in die Mitte der letzten sieben Jahre dieses Zeitalters, übrigens, wer es noch nicht gehört hat, die wir sehen, bitte nicht erschrecken, könnten liegen zwischen 1990 und 1997, die Beweise haben wir gehört und streiten nicht um ein paar Jahre, aber die Dinge liegen nun einmal so, dass Gott, weil die Stunde gekommen ist und sich verpflichtet hat, dass nichts geschieht, der habe es denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Vorher geschieht nichts. Also, vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Und jetzt kommt die Aussage. Vor ihm ist das Land Israel wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und auch keine Entronnen lässt es übrig. Warum nicht? Weil alle, die zu der Zeit, Mose und Elia, in Israel wohnen, nur noch gläubige, christusgläubige Israeliten sind und Menschen sind. Wo sind denn die Antichristlichen in dieser Zeit? Die wurden per Luftfracht, siehe Gesicht des Sacharja, das Weib im Eva mit dem Bleidecker, das ist die Gesetzlosigkeit im Lande, per Luftfracht zwischen Himmel und Erde versetzt und in die Ebene Sinia verfrachtet, um ihr dort ihre Städte zu bauen, das ist das dritte Babel. Die gesetzlosen Juden halten es dann vor lauter Christus und Gottes Erkenntnis und heiligem Bund durch Mose und Elia in dem Land gar nicht mehr aus. Und werden tatsächlich nach diesem Wort, das sehen wir dann in Zacharja, kommt noch lange nicht dran. Ja. Der gesetzlose Teil ist vollständig aus Israel verschwunden. Also wenn wir jetzt hier gelesen haben, und keine Entronnenen lässt es übrig. Also nicht nur die beiden Zeugen ne, und werden getötet, sondern was ihnen noch in die Hände kommt, die Heilskörperschaften. Das Weib mit der Sonne bekleidet, wird in Sicherheit gebracht, der männliche Sohn wird entrückt, die beiden Zeugen sowieso. Ja. Und was dann noch da ist, wird alles umgebracht, nur der Tempel wird verschont, damit er sich dann in den Tempel setzen kann und die Beweise bringen kann, Gänsewüsten, dass er der einzig wahrhaftige Gott sei. Und das lässt ihm Gott gelingen. Weiter hier, noch einmal, vor ihm ist das Land, jetzt bitte Israel, vorerst Israel, aber auch alle Nationen profitieren davon. Vor den sieben mageren Jahren sehen wir ja sieben fette Jahre nach einem dritten Weltkrieg. Ja, weiß wie bald losbrechen könnte, der sehr kurz gehen wird. Aber wenn ein dritter Weltkrieg, wie wir es sehen, von Gott in seinem Ratschluss vorgesehen ist, dann dazu, was wir das letzte Mal beachtet haben oder das vorletzte Mal, nämlich, dass Gott sein Volk Israel heute, den Staat Israel selber, mit den maximalsten, modernsten Kriegswaffen ausrüstet, damit der Wurm Jakob, das Häuflein Israel, von dem man meint, das sei jetzt dann bald oder schnell von der Bildfläche der Erde verschwunden, genau dass der Wurm Jakob und das Häuflein Israel es ist, der alle Gegner zum Verschwinden bringt. Und wenn ein dritter Weltkrieg nötig wäre, dann hätte dieser nur oder in der Hauptsache dieses Ziel, dass alle Gegner Israels zunichte gemacht werden. Und wie ich sehe, ich repetiere nur kurz, unter amerikanischer Weltherrschaft ein Weltfriedensreich kommt, wie die Welt noch nie gesehen hat, Zustände zum Verwechseln mit dem tausendjährigen Reich. Aber hierher zurück. Sein Aussehen ist das Aussehen von Rossen, das heißt auf Deutsch PS, stimmt's? Und wie Reitpferde, also rennen sie, gleich Wagengerassel hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge, ist das alte möglich? Gleich dem Prasseln von Feuerflammen, ein mächtiges Volk. Vor ihm zittern die Völker, alle Angesichter erblassen. Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute, ersteigen sie die Mauer und so weiter, ihre Pfade wechseln sie nicht und jetzt sie stürzen zwischen den Waffen hindurch und verwunden sich nicht. Was für Heere sind hier beschrieben? Riesenheere, die Gott gemustert hat, um diese ganze satanische, gottlose Menschheit und kosmische Auflehnung zunichte zu machen. Vers 10, vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, erzittern die Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz und Jehova lässt vor seinem Heere her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Und da ist natürlich Michael wohl Chefanführer dieser Heere Gottes. Michael. Er ist ja fähig, den Gott und Fürsten dieses Kosmos, dieses Weltalls, Satan, so nennt und ehrt Gott ihn bis heute. Den Gott und Fürst dieses Weltalls, Satan, mit seinen vielen ihm zur Verfügung stehenden Heeren von Dämonen und unreinen Geistern, vollständig zu besiegen und ihn samt seinen Heeren auf die Erde zu werfen. Dass es dann klar ist, wehe der Erde und ihren Bewohnern, ist das genau wieder in der Mitte der letzten 7 Jahre, verlocket er Himmel und die da oben und ihr, die da oben zählt, das sind wir dann da oben, wenn es soweit ist. So geht es. Dann noch nur Vers 11 Mitte. Denn groß ist der Tag Jehovas und sehr furchtbar, und wer kann ihn ertragen? Aber auch jetzt noch spricht Jehova, kehret um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten. Das heißt, da ist dann die Möglichkeit eben noch errettet zu werden. Nämlich das Wunderbare, was wir kaum je irgendwo gehört haben, darauf aufmerksam gemacht worden sind, darf ich immer wieder erwähnen. Ausgerechnet die furchtbarste Zeit, die Gott von 1000 Jahren abgekürzt hat auf einmal 3,5 Jahre, eben dieser Tag des Herrn, diese zweiten 3,5 Jahre, genannt große Drangsal, gibt es nur eine, vorher nie so, nachher nie wieder so. Aus dieser großen Drangsal bringt Gott was fertig? Bitte Kassette wenden. Dieser großen Drangsal bringt Gott was fertig? Eine unzählbare Schar zu retten, herauszubringen. Und da haben wir die Antwort auf die Frage, wie soll das zugehen? Der Tag des Herrn ist bestimmt, der wird nicht aufgehoben, der wird nicht verschoben und der wird nicht rückgängig gemacht. Wird nicht rückgängig gemacht. Aber
Aber auch, jetzt haben wir gerade gelesen, denn groß ist der Tag Jehova und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Also das Unerträgliche des Geschehens, da lästern und die Menschen sogar noch vor Unerträglichkeit der Dinge. Und jetzt kommt, aber auch jetzt, spricht Jehova, kehret um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und zerreißet euer Herz und nicht eure Kleider. Und dann, was wird möglich? Und kehret um zu Jehova, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Das ist, jetzt müssen wir einen anderen kleinen Propheten schnell konsultieren. Habakuk, nämlich, wie hat der sich durchgerungen für die letzten 7 Jahre? Ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich, Herr, aber inmitten der Jahre, inmitten der letzten 7 Jahre, da, wo der Satan auf die Erde geworfen wird, die großen Entscheidungen fallen, inmitten der Jahre mache es kund, was denn? Mitten im Zorn gedenke des Erbarmens. So, da haben wir die Antwort und die Quittung, dass Gott das so macht. Und die Frommen verkündigen, jetzt ist die Zeit der Gnade und Barmherzigkeit, und jetzt kommt der Tag der Rache, da gibt es keine Gnade und keine Barmherzigkeit mehr. So. Also, wir lesen immer wieder von Israel, Israel habe und die Söhne Israels und Juda hätten ein steinernes Herz, nicht? Ja, und gucken sehr von oben herab auf die Juden mit ihrem steinernen Herzen und merken nicht, wie es bei uns Frommen vorerst aussieht. Also. Vers 18. Dann eifert Jehova für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volke. Und Jehova antwortet und spricht zu seinem Volke: Siehe, ich sende euch das Korn und so weiter und so weiter. Ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen. Hier sind wir überall bei Harmageddon, identisch mit Gog und Magog vor den 1000 Jahren. Alles weitere Beschreibungen hier, aber jetzt weiter, vorwärts. Vers 21. Fürchte dich nicht, Erde, frohlocke und freue dich, denn Jehova tut Großes. Es kommen schon die Verheißungen vom 1000-jährigen Reich, unmittelbar, nicht nach dem Tag des Zorns, den Gott abgekürzt hat auf 3,5 Jahre. Oder Vers 25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Aha. Haben wir heute auch solche Zustände, nicht? Dass alles abgefressen wird und vergilbt und verfault und so weiter und so weiter. So. Ja, aber gibt es das auch auf der Ebene unserer Seele oder unseres Geistes? Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, der Nager genagt hat und so weiter, gibt es das auch? Und dann haben wir den Herrn, ich muss, ein Wort des Herrn in einem Psalm, ich muss, das ist bei ihm wieder das Muss seiner Liebe, ich muss erstatten, was ich nicht geraubt habe. Also alles, worum ein Mensch und ein Geschöpf zu kurz gekommen ist in diesem Leben, wird der Herr erstatten. Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, haben wir alle hinter uns und dürfen jetzt schon nach dem inneren Menschen erleben, wie wunderbar wir das geistlicherweise erleben dürfen. Und Vers 28, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. So, das ist das Wort, auf das jetzt Petrus bei Pfingsten Bezug nimmt. Und die ganze Joel-Stelle, wo es dann heißt, über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und selbst über Knechte und über Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne wird in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut, ehe der Tag Jehovas kommt, der Große und Furchtbare. Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen Jehovas anrufen wird, wird errettet werden. sehr kurzen Prozess nach Gott. Warum? Auf Golgatha, aufgrund dessen, was Gott in Christus getan hat, noch einmal, dass er sich mit der zur Hure gewordenen Tochter Zion dem Fleisch nach eingelassen hat, eins geworden ist. Kurzen Prozess. Wer diesen Herrn Jesus Christus, Hosea, Josua, Jesus anrufen wird, wird gerettet. Also, in der großen Drangsal, wer es nicht mehr aushält und so, und auf einmal kommt im Sinn, ja, das, der Jesus, vielleicht doch Jesus hilft, nicht? Gehört zu der unzählbaren Scham. Und dann wimmelt es von solchen, die den Namen des Herrn anrufen, ja bitte, da, also da hört ja alles auf, ja warum haben wir uns denn bekehrt und warum geht es uns jetzt so schlecht, nicht? Wenn man es dann noch so einfach haben könnte, nicht? Ja bitte, so töricht hören wir dann Stimmen aus den Reihen der Frommen. Unheimlich. Warum? Weil wir das Herz unseres Gottes nicht kennen, die Gedanken seines Herzens nicht kennen. So. Ich habe an die Uhr geguckt und doch nicht geguckt. Ja. Es ist jetzt noch nicht ganz 7:45 Uhr. Ja. Genau gesehen 7:45 Uhr am Sternhimmel. Nicht wahr? So. Aber Hilda hat mich schon gewarnt, nicht? Also die jungen Brüder vor 8 Tagen, die haben sich prompt an die Stunde gehalten, also mach das auch mal so. Nicht? Vers 18, dann eifert Jehova für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volk. Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr satt werdet. Ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen. Vers 21, fürchte dich nicht, Erde, frohlocken, freue dich, denn Jehova tut Großes, Zustände vom tausendjährigen Reich. Wieder zurück zu der Verheißung, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Vers 32, und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Und siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat führen und ich werde das als mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel. Ah, jetzt sind wir bei Harmagedon. Was dann kommt, auch hier schon. Jetzt dürfen wir in den weiteren Versen wird noch einmal, oder lesen wir noch Vers 4 in Kapitel 3. Und auch ihr, was wollt ihr mir, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philisters? Was heißt Philister? Was heißt das? Das heißt Palästinenser. Ja. Palästina ist das verdeutschte Wort für Philister. Palästina. Palästina. Palästinenser. Was wollt ihr mir? Ne? Bitte. Ist die Sache aktuell da in unserer alten Bibel? Unheimlich. Unheimlich. Wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell eilends werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Dann, so. Dann kommt nochmal Getümmel und dann nochmal das Tal Josaphat. Und dann die Verheißung, Vers 18, Kapitel 3. Es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Berge von Most riefen, die Hügel von Milch fließen und so weiter. Ja. Und das wunderbare Wort in Vers 18. Und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen. Und eine Quelle wird aus dem Hause Jehovas hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. So ein einfaches Wort. Aber was steckt darin? Sittim heißt auf Deutsch Akazie. Ein anderer kleiner Prophet erinnert Haus Israel. Gedenket, was geschehen ist vom Tale Sittim bis Gilgal. Das heißt, vom Sündentale bis Golgatha. Was ist da geschehen? Und Israel blieb im Tale Sittim während den 40 Jahren. Nach dem Sinai, die 40 Jahre, durch die Wüste der Nationen, bevor sie ins Land ein. Da lagerten sie im Tale Sittim, im Akaziental. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern der Nationen als Dauerzustand. Dann kam ein Gericht. Sittim, Akazie. Akazienholz bedeutet das Holz der Sünde in der Bibel. Und was macht Gott? Wieder etwas, was alle Frommen glatt abgelehnt hätten. Was haben wir jetzt da gelesen? Und eine Quelle wird aus dem Hause des Herrn hervorströmen und das Tal Sittim, das Tal der Sünde, bewässern mit lebendigem Wasser. Und alles Kranke wird gesund und die Sünde wird heil werden. So. Das alles alter, guter Wein, altes Testament, nicht neuer Wein vom Neuen Testament. So. Und das Tal Sittim bewässern. Akazienholz, Neue Zürcher Zeitung, beschreibt das, weil die Zünfte während dem Zweiten Weltkrieg auch einen Holzstoß aufgerichtet haben und den Böck verbrannt haben, hat das Volksrecht reklamiert, also der Holzstoß hätte besser warme Suppen und Kaffee gegeben, anstatt so ein dummes Zeug da. Die Neue Zürcher Zeitung antwortet wie folgt. Zur Beruhigung sollt ihr wissen, wir haben nur Akazienholz verbrannt. Ist doch das Akazienholz unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte, die zu nichts nütze ist. Stimmt, das Holz der Sünde, Kategorie der Abfallholze, zu nichts mehr nütze. Stimmt? Ja, und was macht Gott mit solchen Nichtsnutzen? Du tauge nichts, du tage die. Und deiner Eltern Schmach, Gott Frikeller. Was macht Gott mit solchen? Wählt Gott aus als Tragelemente in der Hütte Gottes unter den Menschen. Stiftshütte. Alle Tragelemente waren Akazienholz. Sogar die Bundeslade im Allerheiligsten. Akazienholz, alles. Die Posten, die Riegel, die Bretter, alles Akazienholz. Was heißt das? Aber Gott hat ja keine Akazienbäume verwendet, sondern was? Alles, was da aufgerichtet werden musste und zugerichtet wurde, musste sich ja was gefallen lassen? Dass zuerst einmal die Axt des Gerichtes an die Wurzel der Akazienbäume gelegt wurde und dass sie gefällt wurden. Das heißt, sie mussten sterben. Ja. Und wir? Gott hat ja Gnade gemacht. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Ne? Also, Gnade gemacht, dass er uns mit Christus ans Kreuz hat heften lassen nach dem alten Menschen, mit Christus und sterben lassen und begraben lassen. Wir sind Akazienholz. Unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Ich habe da schon längst unterschrieben mit Wunde. Dann ist nämlich Hoffnung für mich. Großartige Hoffnung für mich. Und jetzt gefällt in Ägypten, mitgetragen durch die Wüste, und jetzt nach Befehl Gottes, nur Akazienholz. Was heißt das? Akazienholz, ein Sünder, der von Gott erwählt ist, weil Gott sich seiner erbarmt hat, schon vor Grundlegung der Welt, weil er so übel dran ist. Was hat Gott auserwählt? Was nichts ist in dieser Welt. Das Elende, das Jämmerliche. um Sünder zu begnadigen. Und dann gilt das Gottes Gesetz, das Wunderbare nach den Gedanken seines Herzens, spricht Jesus ja aus. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Also, wenn Gott große Sünder begnadet und die erfahren die Gnade und können nicht genug staunen und danken dafür, können die dann viel lieben. Und jetzt die Frage, wie viel kann denn die Liebe Gottes, um die es hier dann geht, tragen? Sie trägt nicht nur alles, sondern sie erträgt alles. Hat Gott also gut gewählt, wenn er begnadetes Akazienholz gewählt hat, das durch den Tod gegangen ist, gefällt wurde und dann zurechtgearbeitet und dann auferbaut zu einem heiligen Tempel im Herrn, und zwar nichts Geringeres als Tragelemente. Genau wie die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die lausigste Gemeinde der sieben im Buch der Offenbarung ist die siebte, nämlich Laodicea. Und die hat die wunderbare Verheißung, dort natürlich, weil noch unter Engel und Gesetz, wenn du Buße tust, dann werde ich dich zu einer Säule in meinem Tempel machen. Also gerade die Unbrechten oder wie man dem sagen soll, die Elendesten wieder, die jämmerlichsten Tröpfe in der Gemeinde zu Säulen. Wenn dann die Liebe der Barmherzigkeit Gottes ihr Werk getan hat, dann kann Gott da belasten und belasten, so viel er will. Wunderbar. Wird einfach getragen. Und wann hört das auf? Nie. So, eine Quelle wird ausgehen vom Hause Gottes, hervorbrechen und das Tal sieht in Bewässern. Das ist so eine kleine Bemerkung von großartiger Aussage. Und wer da nachlesen will, der lese nach in 4. Mose 25, die Sache da im Tal Sittim. 4. Mose 25, dann beachten wir noch. Die Stelle steht in Micha 6, Vers 5. Gedenke doch, was geschehen ist von Sittim bis Gilgal. Was war denn Gilgal? Über den Jordan gezogen, das ganze Heer, die 600.000 Kriegsmänner, und dann Frauen und Kinder und Vieh und was da alles dazu gehörte. Und ihr erstes Lager auf dem Boden des verheißenen Landes war Gilgal. Es bekam erst den Namen, warum? Da bekam Josua den Auftrag, beschneide alles Männliche. Denn unterwegs, die 40 Jahre, haben sie die Beschneidung auf der Seite gelassen. Also nach dem Gesetz. Und jetzt, hier, auf der Westseite des Jordan, musste alles Männliche jetzt beschnitten werden. Und das heißt dann, und zwar Begründung zur Abwälzung der Schande Ägyptens, bekam dieser Ort den Namen Gilgal, das heißt Abwälzung der Schande, und Gilgal im Hebräischen ist der Grundstamm für Golgatha. Ist Golgatha auch ein Ort Abwälzung der Schande? Nicht nur Ägyptens, sondern auch von Europäern, auch von Schweizern. Abwälzung der Schande. Gedenke, was geschehen ist von Sittim, Sündental, bis Golgatha. Wunderbare Dinge. Dann abschließend vergessen wir nicht, die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, werde ich erstatten, jetzt dem Volke Israel, uns persönlich, die den Namen des Herrn anrufen werden, errettet werden, Kapitel 2, Vers 22. Und noch einmal, vor ihm den Einbruch des Antichristen und vor dem Tag der Rache, in der Mitte der letzten 7 Jahre, ist das ganze Land Israel wie Eden der Garten Gottes. Das setzt eine Zeit voraus, wo das möglich wird. Wir sehen da 7 Friedensjahre vorher zugunsten Israels und auch noch zur Atempause einer ganzen Menschheit. Ja. Nun, Joel, der Herr ist Gott. Und das erleben heute alle Menschen und auch himmlische Wesen, denn heute sieht alles gespannt nach Jerusalem und nach Israel, wie es da weitergehen wird. Soweit für heute Abend.
Weiteres Band leer.